Meine Heimatstadt ist Bottrop, die meiner Frau auch. Bottrop liegt bei Essen. Die nächste Stadt aber ist auch Gladbeck. Wenn ich bei Google das Stichwort Gladbeck eingebe, erscheint als zweite Info das Geiseldrama von Gladbeck. Dazu lese ich jetzt vor, was ich als Zusammenfassung zu diesem Artikel im Internet lese. Die Geiselnahme von Gladbeck, auch bekannt als Gladbecker Geiseldrama, war ein aufsehenerregendes Verbrechen im August 1988, in dessen Verlauf drei Menschen ums Leben kamen. Am 16. August 1988 überfielen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner die Filiale der Deutschen Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck. Auf der Flucht nahmen sie mehrmals Geiseln und fuhren mit ihnen zwei Tage lang durch Deutschland und die Niederlande. Die Geiselnahme wurde am 18. August 1988 durch einen umstrittenen SEK-Zugriff auf der Autobahn 3 bei Bad Honnef beendet. Während der Flucht tötete Degowski den 14-jährigen Italiener Emanuele de Giorgi in einem entführten Linienbus durch einen Kopfschuss. In Bremen verunfallte bei einem Zusammenstoß mit einem LKW der 31-jährige Polizist Ingo Hagen tödlich. Eine zweite Geisel, die 18-jährige Silke Bischoff, wurde während der abschließenden Polizeiaktion auf der Autobahn von einer Kugel tödlich getroffen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Schuss aus Rösners Waffe abgegeben worden war. Das Verhalten der beteiligten Journalisten, die die Täter interviewten, im Fluchtfahrzeug mitfuhren und durch ihre große Nähe zum Geschehen die Polizeiarbeit behinderten, entfachte eine intensive öffentliche Debatte über Verantwortung und Grenzen des Journalismus. Neben der Kritik an der Rolle der Medien wurde auch gegen die Verantwortlichen der Polizei der beteiligten Bundesländer Vorwürfe wegen mangelhafter Einsatzkoordination erhoben. In der Mediensystemforschung ist die Geiselnahme von Gladbeck ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. Dieter Degowski war mit Rösner bereits seit der Schulzeit befreundet. Seine Reststrafe wurde im Februar 2018 zur Bewährung ausgesetzt und Degowski mit neuer Identität aus der Haft entlassen. Dieses Ereignis, liebe Gemeinde, jährt sich also in diesem letzten Monat zum 30. Mal. Und einer der damaligen Geiselnehmer ist wieder in Freiheit und bekommt eine neue Chance zu zeigen, dass er diese Begnadigung verdient. Grund genug für mich, jedenfalls Sie und euch heute Morgen an diesem Ereignis damals teilnehmen zu lassen, euch daran zu erinnern und in dieser Predigt über das Thema zu sprechen, Geiselnahme auf Erden, Jesus als die Austauschgeisel über die Befreiungstat Gottes. Ich freue mich seit 1988 persönlich über jedes friedlich zu Ende gegangene Drama, wo auch immer es passiert. Ich bete immer wieder darum, dass mir und allen, die ich lieb habe, solch etwas Schreckliches, wie zum Beispiel bei dem Geiseldrama in Gladbeck, erspart bleibt. Denn ich erinnere mich noch sehr genau, wie sehr mich diese Geiselnahme damals zutiefst betroffen gemacht hat. Obwohl es nur eine Untat von Millionen ist. Und sicherlich gibt es auch noch Schlimmeres. Das Schreckliche daran war, dass es dank der Medien wie ein sehr realistischer Abendkrimi über zwei Tage über den Fernsehbildschirm ausgestrahlt wurde. Damals konnten Unrecht und Gewalt in ungeahnter Weise Hof halten in Deutschland, sich darstellen. Zwei Männer konnten das ganze kaputte Leben herausstellen, das ihr eigenes Leben war. Und drei Menschen starben damals sinnlos und brutal. Man hatte sich schon zu sehr daran gewöhnt, dass Geiseldramen blutig unblutig, Entschuldigung, auszugehen hatten. Und nun war viel Blut geflossen. Und ich habe oft im Rückblick gedacht, vielleicht hat es wirklich damals an einem Kriminalbeamten gefehlt, der mit gefesselten Händen sich den Bankräubern anvertraut hätte. Als noch niemand gestorben war und als der Bus, der später gekapert wurde, all das in 2 Tagen geschehen, als dieser Bus noch in Bremen an seinem alten Platz stand, da war ja die Forderung der Gangster, Freilassung der Geiseln, wenn die Polizei diesen Beamten stellte. Ich weiß bis heute nicht, warum dieser Handel damals nicht möglich wurde. Vielleicht erschien zu diesem Zeitpunkt ein solcher Tausch schon aussichtslos. Die Lage war zu verfahren. Vielleicht aber, und ich könnte mir das gut verstehen, fand sich niemand, der sich in die Hände dieser unberechenbaren Männer begeben wollte. Denn das größte Opfer ist sicherlich sein eigenes Leben für die anderen in die Waagschale zu werfen und stellvertretend die Angst zu ertragen und womöglich im Kugelhagel umzukommen. Es ist damals zu dieser Stellvertretung eben nicht gekommen. Stattdessen sind ein italienischer Junge, ein Polizist und ein junges Mädchen umgekommen. Ein junges Mädchen, das vorher tagelang im Auto der Gangster sitzen musste und die Pistole in unmittelbarer Nähe wusste. Es hat, wir haben gestern auch noch mal in einem kleineren Kreis darüber gesprochen, es hat die Situation gegeben, dass die Journalisten ein Foto machen wollten von dieser Situation, die Fotografen. Und dann hat der Gangster, ich weiß nicht, ob es Digowski war oder Rösner, seine Pistole an den Schädel von Silke Bischoff gehalten und diese Situation, diese bedrohliche Situation deutlich gemacht. Und dann meldete sich, nachdem das geschehen war, ein Fotograf und sagte, ich bin nicht ganz fertig geworden, könnten Sie das nochmal machen? Und nun, liebe Gemeinde, lassen Sie nach dem bisher Gehörten einmal dieses Bibelwort aus Matthäus 28 auf sich wirken. Wir haben es gerade im Zusammenhang gehört. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Erlösung für viele. Und dazu jetzt ein paar Gesichtspunkte zur Predigt. Erstens die Bestandsaufnahme, Stellvertretung und unser kleines Menschsein. Wir haben gesagt, bei dem Geiseldrama damals hat es diese Stellvertretung freiwillig nicht gegeben. Im Gegenteil, in Holland konnten sich damals 2 Geiseln aus dem Staube machen. Und dann wurde unter anderem dieses Mädchen Silke Bischoff ausgewählt, mit den Gangstern mitzufahren. Es gehört, glaube ich, zum Schwersten in unserem Menschsein, durch unser Leben andere zu decken und zu retten. Aber es gibt solche Beispiele immer wieder, wenn Eltern sich vor ihre Kinder stellen, wenn ältere Geschwister vor die Jüngeren treten, wenn in Kriegssituationen Menschen ihr Leben für andere einsetzen, sie herausholen aus dem Kugelhagel. Oder als im KZ ein Priester darum bittet, anstelle eines Familienvaters erschossen zu werden. Bruder, ich gehe für dich. Wo wir von solchen Taten hören, da sind wir tief betroffen und spüren, hier geschieht etwas Wunderbares, Besonderes, nicht Alltägliches, etwas eigentlich zutiefst nicht menschlich-menschliches. Und wir spüren heute in unserer Gesellschaft, dass diese Zeichen tiefster menschlicher Liebe und Verantwortung kaum noch existieren. Je unmenschlicher und anonymer, je egoistischer wir werden, diese ganze Menschheit wird, desto öfter bleibt das Opfer auf der Strecke. Heute werden Menschen am helllichten Tag angefallen und getötet, nicht nur in Chemnitz, und kaum einer reagiert. Die Zivilcourage zum Eingreifen ist ausgestorben. Wir spüren, wir Menschen sind offensichtlich zu schwach, um immer verantwortlich zu handeln. Wir sind zu schwach, um einander zu retten. Wir haben das Bestreben, uns nur selber schnell irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und keiner von uns weiß, wie er in einer solchen Extremsituation wirklich reagieren würde. Ich nicht und du nicht. Und nun lassen Sie uns den Zusammenhang genau betrachten, um den es uns gehen soll. Wir Menschen sind zu schwach, aber ein anderer hat es für uns getan. Zweitens also die große Tat, Christus für mich. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Erlösung für viele. Ich erlebe, dass uns das, was Christus für uns getan hat, oft so schwer fällt in der Einordnung, weil wir uns nicht oder zu wenig vielleicht klar machen, was Jesus damals für uns getan hat. Wir haben sein Kommen zu uns Menschen in vielem gelöst von unserem Empfinden, von unseren Gefühlen, von unserem Gesamtdasein. Wir betrachten Erlösung intellektuell. Wir sehen sie heilsgeschichtlich, paulinisch, eben theologisch. Und dadurch bleiben Dankbarkeit und Nachfolge aus Dankbarkeit auf der Strecke. Wir sind dann vernünftige Christen, aber keine betroffenen und ergriffenen Jünger. Wir danken Jesus für die Erlösung, aber wir begreifen kaum noch die wirklichen Zusammenhänge. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben zur Erlösung für viele. Lassen Sie uns an diesem aus der Vergangenheit hervorgeholten Drama von Gladbeck einmal verdeutlichen, was das nun für uns heißt. Das bedeutet, Sie und ich, du und ich, wir befanden uns in tödlicher Bedrohung. Wir waren Geiseln in den Händen der Sünde, des Teufels und des Todes. Wir waren Spielbälle der Willkür dieser Mächte, die sich gegen Gott gebärdeten wie Herren. Der Teufel konnte Gott hämisch angrinsen und vor seinen Augen einen Menschen nach dem anderen abschlachten, wie er gerade wollte, denn wir waren alle in seiner Gewalt. In unserem Herzen musste es eigentlich furchtbar aussehen, damals. Da kampften sich Angst und Verzweiflung, da rasen die Gedanken, um Fluchtwege zu erspähen. Oder da bleibt der Versuch, sich den boshaften Mächten gegenüber zu arrangieren, mit ihnen zu handeln und einen Pakt einzugehen, nur damit man überlebt. Und da bleibt dumpfe Ergebenheit in unser Schicksal. Sie brauchen nur die Gefühle aller derer auf sich zu produzieren, die plötzlich und unerwartet Geiseln werden, als Geiseln genommen werden in so einer Situation. Dann haben sie sich selber und mich in unserem Ausgeliefertsein an den Tod und die Sünde, an den Teufel. Da ist Flucht nicht möglich. Da bleiben nur die Angst und die Verzweiflung. Und dann, ja, liebe Gottesdienstbesucher heute Morgen, dann handelte Gott in Jesus Christus. Und schauen Sie, so wie die Polizei damals in der totalen Übermacht von Hunderten von Polizisten war, aber aus Rücksicht auf die Geiseln machtlos, ja hilflos wirkte, so erschien Gott in seiner Liebe und Rücksichtnahme uns gegenüber vollkommen macht- und hilflos. Verstehen Sie vielleicht, wir fragen oft, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er dann nicht aufgeräumt mit all dem Bösen? Schon längst. Sehen Sie es doch einmal so wie bei einer Geiselnahme. Gott kann seine Macht nicht einsetzen aus Liebe und Verantwortung für die Geiseln, für dich und mich. Er muss äußerste Vorsicht walten lassen und persönlich bis an die Grenze gehen und darüber hinaus. Und deshalb fragte Gott damals seinen Sohn Jesus Christus, willst du gehen? Willst du dich der ganzen Brutalität und schlechter Mentalität der bösen Macht ausliefern, um die Geiseln zu retten? Und Jesus sagte ja. Was damals im Geiseldrama von Bremen und Gladbeck nicht geschehen ist, aus was weiß ich für Gründen, hier in dem Geiseldrama, in dem wir die Betroffenen sind, ist es geschehen. Da sehen wir in unserer Angst und Verzweiflung auf einmal, wie Jesus gebunden zu uns in diese Welt einsteigt, wie er sich allen bösen Mächten ausliefert und am Ende selbst von ihnen vernichtet wird an einem Kreuz. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Das heißt das konkret, liebe Gottesdienstbesucher. Jesus stieg ein zu uns in unsere Welt und er sagte zu den bösen Mächten, hier bin ich. Und jetzt sind die anderen frei. Frei. Und nun versuchen Sie einmal, sich so ein bisschen hineinzuversetzen in die Geiseln in diesem in Bremen gekaperten Bus damals. Also von Gladbeck nach Bremen sind die gefahren. Haben da einen Bus gekapert und Druck gemacht. Und dann haben sie ein Fluchtauto bekommen. Und als dann diese Geiseln im Bus, diese Menge von Menschen damals sah, dass diese Männer, die gerade einen der Teilnehmer dieser Busfahrt, das war ein Linienbus, dass sie den erschossen hatten. Als sie sahen, wie die Bankräuber mit Silke Bischoff und einer anderen Geisel im Auto davonfuhren und wie die Polizei ihnen sagte, es ist hier alles vorüber, euch hat's nicht erwischt, ihr könnt aussteigen, ihr seid frei, die Gangster sind weg. Da entluden sich Ängste und Verzweiflung in hysterischen Weinkrämpfen und in unsagbarer, dankbarer Freude. Wir sind frei. Uns hat's nicht erwischt. Unser Leben geht weiter. Keiner bedroht uns mehr. Wir dürfen leben. Und ich frage Sie, kennen wir diese Freude eigentlich noch? Erinnern wir uns je und dann diese dankbare Freude jemals so erfahren zu haben? Wir sind frei durch Christus. Der Teufel und seine bösen Gewalten haben keine Macht über uns. Wir dürfen leben, überleben, über den Tod hinaus leben. Und können wir noch bei uns spüren, was an Dankbarkeit da dem Erlöser gegenüber, der uns frei gemacht hat, vorhanden ist und sich entlädt? Frei. Aber vielleicht erinnern wir uns gar nicht mehr. Vielleicht haben wir das alles viel nüchterner in Erinnerung. Vielleicht aber haben wir auch noch gar nicht erfasst, was da passiert ist für uns. Und vielleicht ist für manchen von uns Nachfolge so schwierig, weil uns das auch verloren gegangen ist. Dieses Erlebnis, dass wir aus größter Gefahr und Bedrohung in die größtmögliche Freiheit geraten sind, die Menschen überhaupt genießen können. Ohne Jesus würden wir noch heute Verzweifelte und Gejagte und als solche den bösen Mächten gegenüberstehen, ohne Hoffnung, ohne Hilfe. Ohne Jesus hätten wir diesen Tag nicht beginnen können, mit dem hoffnungsvollen Gedanken, Jesus gibt uns wieder heute Morgen eine neue Chance zu leben. Diesen Tag dürfen wir dank seiner Vergebung unbelastet von allem Gestrigen neu anfangen. Und eigentlich hätten wir ihn beginnen müssen mit dem Blick in die Mündung einer Pistole. In dem hoffnungslosen Gedanken, dass uns irgendwann unser schreckliches Schicksal ereilen könnte und wird und uns das Einzige entreißt, was wir haben, unser nacktes Leben. Ist uns dies alles klar? Kommt uns da noch was wieder zurück in unsere Gefühle von Dankbarkeit, betroffen sein? Jesus hat uns unter Einsatz seines Lebens erlöst. Und vielleicht kann das, was uns an Gefühlen immer wieder bewegt, wenn wir von Geiseldramen großen Stils lesen, und die gibt es ja auch heute, vielleicht kann das dies ganz neu wieder in den Vordergrund unseres Glaubens rücken, wenn wir diesen Schluss daraus ziehen. Wir sind befreite Geiseln, wir dürfen leben. Wir sind wie neu geboren. Wir haben eine neue Zukunft geschenkt bekommen. Und weil das so ist, dürfen wir noch einen Schritt weitergehen, nämlich drittens der große Dank, Christus dienen, weil er uns gedient hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der Dienst Jesu hat uns erlöst. Und dieser Dienst Jesu soll uns zu Menschen machen, deren dankbarer Dienst ihrerseits in einer fröhlichen Nachfolge liegt, im Fröhlichen bei Jesus bleiben und im Dienst an den Menschen und an der Gemeinde Jesu. Vielleicht brauchen wir das wieder ganz neu, dass wir uns das bewusst machen, was vorher war, bevor Jesus uns erlöste, um dann ganz neu zu ihm zu kommen und ihn zu bitten: Herr, erfülle mich neu mit deiner Liebe und Dankbarkeit und lass mich dir fröhlich dienen können, denn du hast meine Angst in neue Hoffnung verwandelt. Du hast mich herausgeholt, indem du hineingekommen bist. Dein Tod ist mein Leben. Dein Dienst lässt mich dir in anderen Menschen fröhlich dienen. Danke, Jesus. Und ich schließe mit viertens die Rückfrage, Herausforderung der Liebe. Es wäre ja schön, wenn die ehemaligen Geiseln von Bremen und Gladbeck, die da in dem Bus, die letzten 30 Jahre genutzt hätten, um ihr Leben neu zu ordnen. Wenn also Spuren einer Veränderung deutlich geworden wären. Ich weiß nicht, was da wirklich in menschlichen Herzen passiert ist seitdem. Ich bin da aber leider sehr skeptisch. Aber ich bin sicher, bis zur Wiederkunft Jesu wird es immer wieder Menschen geben, deren Dienst für Jesus in dieser Welt sichtbar bleiben wird. Menschen, die sich durch die Herausforderung der Liebe Christi ihren Mitmenschen in Liebe nähern. Die nicht untergehen in Egoismus und Lieblosigkeit, die sich auf die Seite derer stellen, die gerade Geiseln sind. Die der Meinungsmacher der Medien einen von Christus neu geschulten Verstand entgegensetzen. Der sensibel ist für die Lüge und für das Unrecht in der Welt. Die etwas Unübersehbares bewirken, weil sie Jünger Jesu sind. Die alles nur Erdenkliche tun, um auch nur einen zu retten. Die verstanden haben, dass auch die, die in Chemnitz "Wir sind das Volk" rufen, Geiseln sind ihrer selbst und ihrer rechtsgerichteten Gedanken. Und dass sie Erlösung brauchen, anstatt auf Menschen einzutreten, die hier in Deutschland als Ausländer leben dürfen, weil sie Hilfe brauchen und in Not sind. Und vielleicht ist es wichtig, mir auch bewusst zu machen, dass ich in die Reihe der Demonstrierenden gehöre, wenn es darum geht, Fürstenfeldbruck ist bunt. Und wenn es eine Demonstration gibt, die deutlich macht, hier hat Nationalsozialismus in allen Formen nichts zu suchen in dieser Stadt. Und wir wehren uns dagegen, dass er sich auf der Straße profiliert, als "Wir sind das Volk". Da möchte ich dabei sein und hoffe, dass es viele, auch aus unserer Gemeinde, sind, die sagen: Die Zeit nehme ich mir. Da gehöre ich jetzt hin. Das muss deutlich werden. Dass wir nicht Geiseln werden einer Minderheit, die sich nur gröhlend und lautstark und aggressiv in diesem Land zeigt und uns Angst zu machen versucht, weil sie eben auch zuschlagen kann. Ich habe mich damals 1988 immer wieder gefragt, kann die Konsequenz deiner wirklichen Betroffenheit, deiner echten Betroffenheit in diesem Geiseldrama nicht sein, dass du, Gerd Ballon, wohnhaft damals in Duisburg, dich bei der Duisburger Polizei meldest und sagst: Ich stelle mich als potenzielle Austauschgeisel für einen solchen Fall wie damals in Gladbeck zur Verfügung. Ich bin im Ernstfall bereit zu überprüfen, ob ich mein Leben in die Bresche werfe. Sie dürfen mich fragen, ob ich dann bereit bin. Nicht, weil ich mutiger bin als andere, sondern weil ich aus Liebe zu den verzweifelten Menschen, den Betroffenen, die ich ja sehen konnte, 2 Tage lang da im Bus, und aus der Überlebenshoffnung meines persönlichen Glaubens an Christus ein wenig mehr Kraft schöpfe, für ein wenig Zivilcourage. Ich habe mich mir diese Frage immer wieder gestellt, eine lange Zeit, nach diesen Ereignissen natürlich besonders. Dass ich bis heute diesen Schritt nie getan habe, macht auch meine Schwachheit deutlich, für die ich Grund habe, mich zu schämen. Aber diese Frage bewegt mich auch bis jetzt, da ich darüber zu Ihnen spreche, wieder sehr. Und ich frage dich in diesem Zusammenhang, kann ich deine und meine Reaktion auf diesen heutigen Morgen sein, dass wir wieder ganz neu zu Jesus Christus kommen, unter sein Kreuz, um ihm zu sagen, Herr, du hast uns persönlich aus dem furchtbaren Geiseldrama der Sünde freigemacht und mir neues Leben geschenkt. Ich begreife ganz neu, was damals geschehen ist für mich. Und nun, Herr, schenke mir Mut und Kraft, gib mir Liebe und Festigkeit, um selber zu den Menschen zu gehen und ihnen zu helfen, dass auch sie frei werden. Gib mir gute Worte und Gedanken, ihnen Mut zu machen, deine Erlösung anzunehmen und nicht länger Geisel der Bosheit und Sünde zu sein. Schenke mir die Herausforderung deiner Liebe. Bewahre mich vor dem Egoismus zu sagen, Hauptsache, ich konnte weglaufen und mich in Sicherheit bringen. Gib mir, gib uns Mut zum Opfer aus Liebe zu dir, unserem Befreier. Dann an den anderen zu denken und nicht nur an mich. Das wäre zu schön, wenn da bei uns ganz neu und stark sowas passieren würde, bei mir und bei dir, bei den befreiten Befreiern. Wenn das unsere Beziehung zu Jesus vertiefen würde wieder ganz neu. Ich habe das nötig. Nur was hilft diese Einstellung dir, der du vielleicht immer noch im übertragenen Sinne im Bus sitzt, zusammen mit deinen Mördern, als Geisel in der Dunkelheit? Jesus steht ganz vorn in diesem Bus menschlichen Lebens, ganz vorn, und lässt dir sagen, ich bin die Austauschgeisel für dich. Wenn du das annimmst und wirklich glaubst, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin aus Liebe zu dir, dann darfst du jetzt diesen Bus verlassen. Dann bist du frei. Dann tu diesen Schritt heraus und geh. Darum, geh doch hinaus, sag ja zum stellvertretenden Opfer Jesu Christi und lauf davon, wenn du da noch in diesem Bus sitzt, aus welchen Gründen auch immer. Es gilt dein Leben. Was aber hilft dir das alles, wenn du da in deinem Innern darüber nur lächelst und sagst, ich fühle mich nicht bedroht. Ich muss doch nicht ständig in die Mündung des Revolvers blicken. Und bis jetzt hat sich auch noch kein Schuss gelöst. Ich kann doch auch aus dem Fenster meines Lebens herausschauen. Da sehe ich viele interessante Dinge. Ich will etwas erleben. Aussteigen ist doch langweilig. Aussteigen ist eigentlich feige. Aussteigen tun nur die Schwachen. Du, begreifst du dann eigentlich, dass der Revolver an deiner Schläfe sitzt? Und dass der Feind Gottes dir hämisch lächelnd zustimmt und sagt, ja, schau nur aus dem Fenster. Freu dich an allem, was du da siehst. Mach dich nur lustig über die Christen, die dir weismachen wollen, dein Leben sei in Gefahr. Nähre nur fein deine Zweifel dem christlichen Erlösungsangebot gegenüber und lass dich von mir einlullen, denn am Ende knalle ich dich ab. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben hinzugeben als Erlösung für viele. Am Schluss dieser Predigt bitte ich jeden hier in diesem Raum, jeden Christen, also jede befreite Geisel und jeden, der sich noch als Geisel verstehen muss, wenn er ehrlich ist. Tu jetzt das, was Jesus Christus von dir will. Lass dich befreien. Tu es aus Liebe zu ihm, aus Verantwortung vor dir selber und zu deiner eigenen Rettung und Freude, damit der Bus sich leert, damit die Dankbarkeit größer wird über die Austauschgeisel Jesus Christus, der das alles, alles für dich getan hat. Lass uns drüber sprechen nach diesem Gottesdienst. Komm einfach auf mich zu. Ich bin dir dankbar dafür. Amen. Wir neigen uns zum Gebet.